Radiokolleg. Präsentiert von Heinz Janisch.
Herzlich willkommen. Was macht einen Song zum Hit? Wir reden darüber heute in der Musikviertelstunde. Kleiner Tipp: Ein Instrument, das oft unterschätzt wird, spielt dabei eine besondere Rolle. Wissen für alle. Unter diesem Titel stellen wir diese Woche unterschiedliche Projekte der Wissensvermittlung vor. Heute die Online-Schattenbibliothek Sci-Hub. Zu Beginn wenden wir uns jetzt dem Patienten Ozean zu. Klimastress, Versauerung, Eisverlust, viele physikalische Kräfte setzen dem Ozean zu und auch der Mensch trägt sein Schäuflein dazu bei. Speziell seit Mitte des 20. Jahrhunderts dominiert ein Material den Lebensalltag der Menschen, Kunststoff, vulgo Plastik. Produziert aus meist fossilen Rohstoffen an Land, entsorgt im großen, weiten Ozean und die Ausmaße sind inzwischen gravierend. Eine Segelexpedition, ausschließlich aus Frauen bestehend, die Forschungsmission Rund um die Welt, fährt genau dorthin, wo die Plastikverschmutzung besondere Ausmaße annimmt. Ilse Huber hat für ihre Reihe Patient Ozean zwei Österreicherinnen getroffen, die erzählen, was sie gesehen, erlebt und gemessen haben.
Unsere Erfahrung ist eine First-Hand-Erfahrung, weil wir über den Ozean, über den Atlantik gesegelt sind, um dort die Verschmutzung des Patientenozeans, also den Grad der Erkrankung, festzustellen zum Thema Mikroplastik.
Der 18-tägige Turn über den Atlantik hat Marita Schmidt geprägt. Sie segelte von den Azoren nach Antigua auf den kleinen Antillen. Die junge Frau hat sich für die Forschungsexpedition rund um die Welt beworben. Dort wird in einem eigenen Wissenschaftsprogramm die marine Verschmutzung durch Kunststoff untersucht. Marita Schmidt wollte sich selbst ein Bild von der Situation machen, arbeitet sie doch in der Verpackungsindustrie. Eine ähnliche Motivation hatte auch ihre Crew-Kollegin Natascha Glanzer-Fürst. Sie ist Nachhaltigkeitsunternehmerin und gerade deswegen sehr bestürzt, wie viel Plastik in den Meeren schwimmt.
Wir sind Ende Oktober losgestartet und haben eben auf diesem Weg über den Ozean wahnsinnig viel gesehen und leider Gottes nicht nur wunderschönes Blau, wie man sich das vorstellt, sondern eben das Ausmaß der Mikroplastikverschmutzung, das man sich bis zu diesem Zeitpunkt fast gar nicht vorstellen konnte.
Die Initiatorinnen der rein weiblichen Forschungsreise rund um die Welt, die Engländerinnen Emily Penn und Lucy Gilliam, rücken das globale Ausmaß der Mikroplastikverschmutzung der Meere in den Fokus. Dafür kooperieren sie mit mehreren Universitäten in Europa sowie in den Vereinigten Staaten und nehmen sich bis zum Jahr 2022 Zeit. Wo befindet sich das Plastik im Meer? In welcher Größe, in welcher Tiefe, in welcher Dichte? Natascha Glanzer-Fürst.
Unser Ziel war nicht, die mit freiem Auge sichtbaren oberflächlichen Müllinseln zu analysieren, sondern tatsächlich diese Mikroplastik-Kumulationszonen. Und wir hatten eine Kooperation mit einem ganz, ganz tollen Meeresbiologen, dem Herrn Maximenko von der University of Hawaii, der tatsächlich es geschafft hat, Modelle zu berechnen, wie sich diese sogenannten Müllstrudel unter Wasser verschieben oder bewegen. Und noch erstaunlicher war es, dass wir es tatsächlich schon am zweiten oder am dritten Tag geschafft haben, im Auge dieses Müllstrudels und haben dort natürlich sehr viele Proben nehmen können.
Proben, die mit einer speziellen Anhängekonstruktion entnommen werden. In der Heckwelle des Bootes sammelt ein Schleppkasten oberflächlich schwimmende Teilchen ein. Hinzu kommen Geräte für Sedimentproben und für das Untergrundwasser. Daraus analysieren die Expeditionsteilnehmerinnen den Grad der Verschmutzung.
Wie ist das Verhältnis von Mikroplastik zu beispielsweise Plankton? Wie viele Larven findet man an der Oberfläche? Wie schauen die Fischeier aus? Wie viel Mikroplastik finden wir über eine gewisse Strecke am Ozean an der Oberfläche mit einem gewissen Wasserdurchfluss? Also man muss sich das vorstellen, schaut aus wie ein Mantarochen an der Oberfläche und den zieht man quasi mit dem Boot mit. Und dann haben wir gewusst, okay, der ist so und so breit, da ist so und so viel Wasser in den Mund des Mantarochen hineingeflossen und über diese Länge haben wir X, Y, Z Mikroplastikpartikel gefunden.
Und das wird sofort an Bord des Segelschiffes im Labor untersucht. Wobei, was genau gilt als Mikroplastik? Die Antwort gibt Melanie Bergmann. Sie forscht am Alfred-Wegener-Institut im Bremerhaven.
Das, was ich untersuche, bezieht sich natürlich in erster Linie auf den Plastikmüll. Also das, was wahrscheinlich die größten Auswirkungen hat, ist tatsächlich der Plastikmüll. Und Mikroplastik sind halt die Teilchen, die kleiner gleich 5 mm sind. Also wenn sie so kleine Teile zerfallen durch Sonneneinstrahlung, mechanischen Abrieb, Wellenschlag, dann sprechen wir von Mikroplastik.
Für die Meeresökologin Melanie Bergmann stellt die Plastikverschmutzung die größte Bedrohung der Ozeane dar. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist die Partikelgröße.
Das Problem mit diesen kleineren Größenkategorien ist, dass sie von einer viel größeren Anzahl von Tieren aufgenommen werden. Auch von Kleinsttieren wie Ruderfußkrebsen, die ganz am Anfang der Nahrungskette stehen. Der Ruderfußkrebs wird von einem Fisch gefressen, der Fisch wird von einer Robbe gefressen, die wiederum von einem Wal oder einem Eisbären. So setzt sich das in der Nahrungskette fort.
Eine weitere Gefahr für das Meer ist die chemische Zusammensetzung der Kunststoffe. Denn Plastik ist nicht gleich Plastik, wenngleich diese meist aus langkettigen Polymeren bestehen.
Polymere haben eine Dichte, die höher ist als Wasser. Also das heißt, die schwimmen gar nicht an der Meeresoberfläche, sondern sinken gleich runter zum Meeresboden, Polycarbonat zum Beispiel. Andere hingegen verbleiben erstmal eine gute Zeit an der Wasseroberfläche, weil sie eine Dichte haben, die leichter ist als Wasser oder ähnlich des Wassers und sinken erst mit der Zeit zum Meeresboden. Also da gibt es große Unterschiede.
In den letzten 60 Jahren hat Kunststoff in allen Lebensbereichen des Menschen Einzug gehalten. Von der Dämmung der Häuser über Kfz-Karosserien bis zu Kosmetikprodukten. Das Material soll vielfältige Ansprüche erfüllen. Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Plastik enthält eben immer auch Zusatzstoffe, um eine bestimmte Farbe zu bekommen, dass das Material schön weich ist und dass es dehnbar ist oder dass es nicht so leicht brennt. Das sind alles so Dinge, die dem Plastik zugesetzt werden, die eben aber zum Teil durchaus giftige Wirkungen im Organismus entfalten können.
Die Situation hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts besonders eklatant zugespitzt, sagt der Biologe Lars Guto. Er ist wie Melanie Bergmann am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven tätig und arbeitet auch mit ihr zusammen. Seine Recherchen haben gezeigt, dass die für den Alltag so praktischen Gummiringerl den Vögeln das Leben schon vor über 50 Jahren schwer machten.
Tatsächlich, die ersten Berichte von Plastikmüll in den Ozean stammt bereits aus den 50er Jahren. Das sind wirklich die ersten Publikationen, die wir dazu gefunden haben, dass jemand berichtet hat, oh, ich habe dann gestern einen Papageientaucher gesehen und der hatte so ein Gummiband an den Füßen. Also solche Gummibänder zum Beispiel, die verwendet werden, um Hummern in der Kultur die Scheren zuzubinden. Die hat man dann gefunden und hat gesehen, dass dieser Papageientaucher, also das ist ein Seevogel, so einen Ring um seinen Fuß baumeln hatte.
Doch nicht nur äußerlich lassen sich die Plastikteile nachweisen. Inzwischen zeigen obduzierte Mägen von Seevögeln, Robben und Walen die ungeheure Menge an Plastikmüll.
Unter diesen Stoffen sind viele Bekannte dabei, von denen wir wissen, dass sie eine schädliche Wirkung haben. Sie können zum Beispiel als sogenannte endokrine Disruptoren funktionieren. Das bedeutet, dass sie aufgrund ihrer Molekülstruktur eine sehr ähnliche Wirkung haben wie körpereigene Botenstoffe, wie Hormone also. Und damit können sie ganz wichtige Stoffwechselfunktionen oder die Reproduktion beeinflussen. Bedenklich sind dann zum Beispiel auch winzig kleine Mikrofasern, die sich zum Beispiel im Verdauungstrakt dieser Tiere dann auch zu Knäueln verknoten können. Sie können aber vor allen Dingen auch dazu führen, dass sie im Verdauungstrakt Platz wegnehmen, der eigentlich für die reguläre Nahrung vorgesehen ist.
Das heißt, der Magen ist voll, allerdings nicht mit Verdaubarem. In der Folge leiden die Tiere an Mangelernährung. Darüber hinaus geraten Fische, Vögel, Säugetiere und Schildkröten in die Fänge von herrenlosen Geisternetzen. Das sind abgerissene oder abgeschnittene Fischernetze, die im offenen Meer treiben.
Viele Fische haben die Angewohnheit, sich unter treibenden Objekten aufzuhalten. Wenn diese Fischernetze an der Meeresoberfläche treiben, dann stellen sich die Fische darunter. Keiner weiß genau warum, vielleicht weil sie Schutz suchen, weil sie Nahrung suchen, weil sie Fortpflanzungspartner suchen. Und das lockt natürlich deren Räuber an. Und all diese Tiere laufen Gefahr, dort praktisch eingefangen zu werden, sich da drin zu verheddern und müssen elendig ersticken.
Wenn Segler über die Meere schippern, sind sie dichter an der Wasseroberfläche als Hochseeschiffe. Ihnen fielen auch als erstes bestimmte Zonen im Atlantik und im Pazifik auf, an denen sich Müll aller Art konzentriert.
Die erste Messung dieser erhöhten Plastikkonzentration in dem großen pazifischen Müllstrudel, also dieser Great Pacific Garbage Patch, das ist ja der berühmteste von denen. Die erste Messung gab es im Jahr 2001. Das waren eigentlich diese Initialzündungen dafür, dass dieses Thema Müll im Meer, Plastikmüll im Meer, so durch die Decke gegangen ist.
Längst sprechen die Wissenschaftler neben dem pazifischen auch vom nord- und südatlantischen sowie vom indischen Müllstrudel. Diese gigantischen Flächen sind etwa viermal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland und relativ ortsstabil. Dennoch warnt Melanie Bergmann vor falschen Bildern. Die Meeresökologin vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hat selbst einen Müllstrudel beobachtet.
Ich bin letztes Jahr durch diesen einen großen Müllstrudel gefahren im Nordpazifik und man sieht deutlich mehr Müll, ja. Aber es werden dann oft Bilder gezeigt von asiatischen Flüssen. Das Ganze sieht aus wie eine normale Meeresfläche, wenn man da durchfährt. Man sieht halt mehr Müll, aber es ist nicht dicht an dicht.
Berührt hat uns das Sichtbarmachen dessen, dass man, wenn man es dann genauer anschaut und im Reagenzglas vor sich hat, man feststellt, dass wir in einer absoluten Plastiksuppe gesegelt sind.
Die große, aber oberflächlich unsichtbare Menge von Plastikteilchen im Atlantik hat die Seglerinnen der Expedition rund um die Welt erschüttert, erzählt Natascha Glanzer-Fürst. Und Marita Schmidt setzt fort, was sich weltweit ändern muss.
Die Ergebnisse und dieses tägliche Forschen haben natürlich in jedem von uns noch einmal die Dringlichkeit bestätigt, dass man etwas tun muss, dass jeder von uns etwas beitragen kann. Also wir haben auch viele Workshops gehabt am Boot, wie das in der Zukunft besser werden kann, was jeder individuell beitragen kann.
Während am Himmel die Möwen schreien, geht es tausende Meter unter dem Meeresspiegel heiß her. Seit sich die schöne neue Welt auf das digitale und elektronische Zeitalter einstellt, läuft die Suche nach den dazugehörigen Rohstoffen auf Hochtouren. Erzeuger von Smartphones, Generatoren von Windturbinen und Katalysatoren benötigen für ihre Produktion seltene Erden und Mangan. Mangan steckt auch in Alkalibatterien und Lithium-Ionen-Akkus. Der Run auf die Lagerstätten hat längst begonnen, sagt Martin Frank. Er ist Paläo-Ozeanograf von Geomar in Kiel.
Er hat festgestellt, dass die Tiefseesedimente, die sehr langsam wachsen im Pazifik, sehr hohe Seltenerdgehalte haben. Und dann könnte man sich irgendwann überlegen, dass man diese Tiefseesedimente tatsächlich mal versucht abzubauen und daraus Seltenerdelemente zu gewinnen. Und das Gleiche gilt auch für diese Manganknollen und Mangankrusten, die man am Meeresboden im Pazifik zum Beispiel eben findet. Auch die enthalten sehr hohe Gehalte an seltenen Metallen, die immer stärker nachgefragt werden. Aber die Kosten, die zu fördern, sind immer noch sehr, sehr hoch im Vergleich zu dem, was sie auf dem Weltmarkt einbringen für verschiedene Metalle.
Trotzdem hat es bereits vor Jahrzehnten Erkundungstouren gegeben. Ein Projekt fand im Ostpazifik statt und es war der erste Versuch, die rund 10 cm großen Manganknollen abzubauen. Diese Gebilde sind eine besondere Erscheinung in der Tiefsee, erklärt Martin Frank.
Die bilden sich an der Sedimentwassergrenzschicht, weil da werden Metalle im Sediment unter bestimmten chemischen Bedingungen mobilisiert, gehen nach oben und treffen dort auf das sauerstoffreiche Tiefenwasser und dann fallen die Metalle eben aus, um diese Manganknollen eben zu bilden.
Wenn diese Mangan-Rohstoffe aus 4000 Meter Tiefe entnommen werden, indem der Meeresboden durchgepflügt wird, entsteht eine Wolke von Sedimenten. Dieser Sedimentriesel wird durch die Meeresströmung vertragen und setzt sich an anderer Stelle wieder ab.
Mitte der 80er Jahre gab es einen Feldversuch im tiefen Ozean vor Südamerika, wo praktisch ein Meeresbodengebiet umgepflügt worden ist, absichtlich. Ungefähr 4000 Meter Tiefe, also richtig in der Tiefsee. Und dann ist geschaut worden, wie schnell sich dieses Sediment wieder besiedelt.
Wobei das natürlich zweischneidig ist.
Kritisiert der Meeresbiologe Gerhard Herndl von der Universität Wien.
Zum einen sind da ökonomische Interessen an der Ausbeutung des Meeresbodens sehr groß in allen Ländern, also sowohl in den USA als auch in Europa. Indien ist da auch recht stark vertreten, China natürlich auch. Auf der anderen Seite ist die Tiefsee ein sehr sensibles und sensitives System, weil die Organismen sind angepasst an diese konstanten Bedingungen, haben relativ geringe Stoffwechselraten, weil sie eben sehr wenig Nahrung aus den oberflächlichen Wasserschichten bekommen.
Und dadurch langsam wachsen, dafür aber sehr groß werden. Gerhard Herndl spricht von Gigantismus in der Tiefsee und nennt ein Beispiel.
Es gibt diese Tintenfische zum Beispiel, die 10, 15 Meter lang werden können.
10 Meter große Tintenfische. Doch nicht nur die mobilen Organismen werden durch den Abbau gestört, auch die festsitzenden, stellt der World Ocean Review nach den ersten Feldversuchen zur Mangangewinnung fest.
Es dauerte 7 Jahre, bis sich in den durchpflügten Gebieten wieder die gleiche Dichte an Bodenlebewesen eingestellt hatte wie zuvor. Allerdings blieben einige Arten, insbesondere diejenigen, die auf Hartsubstrat angewiesen waren, verschwunden.
Und man sieht eben die Auswirkungen dieser Umpflügung heute noch.
Der Paläozeanograf Martin Frank bestätigt die langfristigen Störungen in diesen Bereichen. Besonders jene Stellen in der Tiefsee strotzen vor vielfältigem Leben, wo submarine Vulkane stetig neue Stoffe freisetzen. Schwarze Raucher werden sie genannt oder auch Hydrothermalquellen. Und diese sind ein ökologischer Hotspot, weiß Gerhard Herndl von der Universität Wien.
Rund um diese Hydrothermalquellen haben wir eine hohe Biomassedichte. Das ist etwa vergleichbar fast mit der Biomassedichte, wie wir sie in Korallenriffen finden.
Die Tiefsee ist des Menschen Freud, wenn neue Rohstoffquellen entdeckt und genutzt werden können. Allerdings geht das zulasten der Natur, wenn ganze Ökosysteme vernichtet werden. In den Ozeanen steckt Erdgeschichte und diese wird kontinuierlich neu geschrieben. Schließlich sind die Ozeanböden die jüngsten Erdkrusten. Sie führen zur Bewegung der Kontinentalplatten und gestalten damit das Bild des Planeten Erde. Seit Menschen den Globus besiedeln, weckt der Ozean Ängste, Sehnsüchte, Begierden und Machtgelüste. Besonders in den letzten 150 bis 200 Jahren mussten die Meere für vieles herhalten. Nahrungsquelle, Energiequelle, Rohstoffquelle. Aber auch als Entsorgungsbecken Nummer 1. Die UNO rückt deshalb die Forschung zur Nachhaltigkeit der Ozeane in den Mittelpunkt der kommenden Dekade.
Die Forschung, die wir brauchen für den Ozean, den wir wollen,
lautet das Motto der Initiative von den Vereinten Nationen.
Das ist so wichtig, dass es eine UN-Dekade gibt, wo noch mehr Angebot ist, dass alle Menschen verstehen, es geht nicht nur um unsere kleine Region vor der Haustür, zu unserem Leben gehört auch, dass da draußen der große wilde Ozean.
Betont Antje Boetius, Meeresbiologin, Professorin an der Universität Bremen und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Was erwartet sie sich von der nun anlaufenden Dekade?
Mehr Sichtbarkeit und mehr internationale Zusammenarbeit und noch klarere Bausteine und Aktionspunkte hin zu den großen Zielen. Große Ziele haben wir ja schon lange. Bis 2030 sollen die Meere müllfrei sein, die Überfischung soll enden. Die lokale, nachhaltige Küstenfischerei soll gestärkt werden. Wir haben so viele große Ziele. Allein es fehlt der konkrete Umbauplan. Es fehlt ein Angebot an uns Menschen, die hinschauen. Jedes Jahr wird es ein bisschen besser. Und leider muss man sagen, das Umweltmonitoring, das die Forschung aufstellt, zeigt, viele der großen Ziele sind nicht mal neutral geblieben. Sie werden schlechter, sie werden immer weniger erreicht.
Ja, in dieser UNO-Dekade der Ozeane, die jetzt von 2021 bis 2030 geht, wie viel kann man aus dem Ozean herausnehmen, sodass das System insgesamt keinen Schaden nimmt?
Bringt es Gerhard Herndl auf den Punkt. Die Ozeane dürfen nicht unwiederbringlich zerstört und ausgebeutet werden. Deswegen sind gerade einige Wissenschaftlerinnen von der Universität Wien auf Forschungsfahrt Richtung Chile,
wo wir dann Mitte Jänner in Chile ankommen, wo wir im Wesentlichen die Tiefsee des Atlantiks beproben und versuchen, den Kohlenstoffkreislauf in der Tiefsee noch einmal zu messen. Wir haben den schon gemessen vor einigen Jahren und legen hier spezielles Augenmerk auf die Pilze in der Tiefsee, weil wir vor 3 Jahren etwa gefunden haben, dass Pilze einen großen Einfluss haben auf den Kohlenstoffkreislauf im Ozean. Wir konnten zeigen, dass wir eine große Menge an Pilzen auch im Meer haben. Und wir wissen aber nicht, was diese Pilze in der Tiefsee machen.
Wieder ein neuer Puzzlestein für das Gesamtbild. Und was erwarten sich die Teilnehmer der großen Arktis-Expedition Mosaik, deren Forschungsfahrt im Oktober 2020 zu Ende gegangen ist? Forschungsleiter Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam.
Ich glaube, die Ausrufung dieser Dekade erkennt zunächst mal an, dass die Ozeane ein extrem unerforschter Bereich unseres Planeten sind. Und sie bedecken ja 2/3 der Oberfläche unseres Planeten. Von dem Ozeanboden und vom tiefen Ozean wissen wir viel, viel weniger als von der Mondoberfläche. Ein großer Teil des Ozeanbodens ist bisher nicht mal richtig kartiert, geschweige denn, dass wir wissen würden, was da unten lebt und wie die Ökosysteme da unten funktionieren. Das Gleiche gilt für den tiefen Ozean, weit über dem Ozeanboden. Auch da ist ein spannendes Ökosystem. Und es wirken dort unten Prozesse, von denen wir langsam erst anfangen, eine Ahnung zu bekommen. Da ist diese Dekade der Ozeanforschung absolut notwendig und völlig richtig, dass wir das mal in Angriff nehmen.
Der Ökophysiologe Felix Mark vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven bemerkt, dass es schon vor Ausrufung der UNO-Dekade für die Ozeane einschlägige Forschung in dieser Richtung gegeben hat.
Und es ist ja auch nicht so, dass man nicht vorher schon geforscht hätte. Es kommt tatsächlich ein bisschen spät, das hätte man auch vor 5 oder 10 Jahren einleiten können. Das hätte wahrscheinlich einen politisch größeren Einschlag damals gehabt. Es gibt natürlich das IPCC, das International Panel of Climate Change, wo Klimasachstandsberichte veröffentlicht werden. Aber vielleicht ist sie genau das richtige politische Signal jetzt in dem Fall, um nochmal Aufmerksamkeit für diese Probleme zu generieren.
Die Hoffnungen sind allseits groß. Die Motivation ist hoch. Da fragt sich, ob in Anbetracht der ökologischen, klimatischen und zivilisatorischen Krise, Stichwort Fluchtwellen, das Meer bei den Forscherinnen und Forschern überhaupt noch ein Ort der Freude und Entspannung sein kann.
Ich gehe durchaus gerne ans Meer, ich gehe auch gerne schwimmen. Ich wohne ja am Meer direkt in Kiel. Man kann mit entsprechenden Maßnahmen Dinge ändern. Man muss einfach aufpassen, dass die Ressourcen sich noch erholen können, wenn man diese Schritte einleitet und nicht erst, wenn es vorbei ist.
Ja, absolut. Ich wohne ja auch am Meer, an der Ostsee. Im Moment ist da noch einigermaßen alles in Ordnung. Ich hoffe, das bleibt eben auch so. Dafür kämpfe ich eben auch.
Oh ja, ich habe eine Schwester, die lebt seit 30 Jahren auf Gomera und die habe ich noch nicht einmal besucht. Das ist wirklich eine Schande. Und jetzt habe ich Corona-negativ getestet, das doch geschafft, eine Woche in Gomera zu sein. Bin dort viel schwimmen und schnorcheln gegangen. Jeden Tag habe mich gefreut. Der letzte Schnorchelgang war wirklich wundervoll. Da ist ein großer Tintenfisch gesessen, vor seiner Höhle mal rausgekommen, hat einen Seeigel verspeist vor unseren Augen. Ein Stachelrochen, ein ganz toller, ist vorbeigeschwommen. Ja, ich habe mich einfach so gefreut und es erinnert mich immer wieder daran, wir müssen hinschauen. Und was unter dem Wasser ist, was wir Menschen gar nicht kennen, das ist ein Teil unserer Geschichte des Lebens auf der Erde. Da gibt es noch so viel zu entdecken und darum geht es halt auch. Und das ist die positive Botschaft. Wir sind noch nicht mal am Anfang dessen, was die Ozeane und Meere noch alles für uns tun können, wenn wir gut auf sie aufpassen, wenn wir unseren Teil zum Schutz beitragen. Und wir können so viel von diesem Leben dort unten lernen, dass ich mich auch auf die Zukunft freue, auch wenn der Kampf um den richtigen Zukunftspfad ein großer wird. Und ich habe, wie ich das so manchmal mache, ein bisschen spinnert bin ich da vielleicht auch, mit dem Ozean gesprochen und mich bedankt für all das Großartige, was er für uns Menschen tut.
Patient Ozean, Sie hörten den letzten Teil in der Reihe von Ilse Huber. Im Ö1-Jahresschwerpunkt Jahrzehnte Ozeane warten noch andere spannende Sendungen zum Thema auf Sie. Informationen dazu finden Sie unter oe1.of.at.